Südwestradio, die Gesprächszeit.
Verirren ist menschlich, das ist der Titel einer Podiumsdiskussion morgen Nachmittag im Oldenburger Kulturzentrum PFL, veranstaltet von der Alzheimer Gesellschaft Oldenburg. Deren Vorsitzende ist Brunhilde Becker. Es geht, Frau Becker, grob gesagt um den Zwiespalt zwischen Sicherheitsaspekten und Selbstbestimmung bei Demenz- und Alzheimer-Patienten.
Ja, es geht darum, dass Demenzkranke dazu neigen, sich selbst zu gefährden. Sie haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Sie sind oft noch sehr mobil und verkennen aber Gefahrensituationen. Und von daher sind sie besonders gefährdet. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum einen kann man Demenzkranke halt ja einschränken in ihrer Bewegungsfreiheit, was aber eben zur Folge hat, dass die Lebensqualität natürlich auch nachlässt. Oder man kann andere Möglichkeiten einfach baulicher Art oder von der Betreuung her finden, dass Demenzkranke eben wirklich sich auch bewegen können.
Das sind alles Themen, die morgen Nachmittag diskutiert werden bei der Veranstaltung in Oldenburg. Wir wollen heute schon mal ein bisschen über diese Problematik und Thematik sprechen und auch über den Umgang mit Demenzkranken und die Situation der Angehörigen überhaupt. Das ist das Thema heute in der Gesprächszeit und dazu begrüßt sie Christine Hohnfeld. Brunhilde Becker ist die Vorsitzende der Oldenburger Alzheimer Gesellschaft. Der Anlass für die Veranstaltung morgen Nachmittag unter dem Titel Verirren ist menschlich ist ein ganz konkreter, Frau Becker, ein Fall, den die Oldenburger vermutlich auch aus der Zeitung kennen.
Das ist richtig. Es hat im September einen Fall in Oldenburg gegeben, wo eine demenzerkrankte Frau in einem kurzen, unbeaufsichtigten Augenblick von zu Hause weggelaufen ist. Das war so am Stadtrandgebiet und man hat die Spur der Frau erst am nächsten Tag verfolgen können. Man weiß ja in dem Moment auch erstmal gar nicht, in welche Richtung sie gegangen ist. Die Frau konnte dann leider erst nach 5 Monaten, jetzt am 1. Februar, wieder aufgefunden werden und war natürlich nicht mehr am Leben. Es war ein sehr tragischer Fall und leider Gottes auch im Stadtgebiet von Oldenburg der zweite Fall, wo es halt so tragisch verlaufen ist. Also vor ein paar Jahren ist schon einmal ein Mann in Ofnadiek zu Tode gekommen, der sich auch verlaufen hatte und den man erst zu spät wieder auffinden konnte.
Das ist dann, sind dann auch Fälle, bei denen die Polizei natürlich involviert ist. Und das, nehme ich an, ist auch der Grund, warum der Polizeidirektor Kühme morgen mitdiskutiert.
Ja, das ist richtig. Also die Polizei ist noch viel häufiger involviert und glücklicherweise ist sie eben auch sehr oft erfolgreich oder in den allermeisten Fällen erfolgreich. Es passiert sehr oft, dass Demenzkranke sich verirren, weil einfach die räumliche Orientierung fehlt und die Polizei ist da eben wirklich oft im Einsatz.
Bei uns ist auch Johanna Erfeling, sie ist die Mitbegründerin der Alzheimer Gesellschaft Oldenburg, hat damals angefangen als Selbsthilfegruppe, das werden wir nachher noch ein bisschen erzählen. Das sind ja diese Meldungen, die man dann im Radio hört. So nach den Verkehrsnachrichten gibt es dann eine Suchmeldung. Ein älterer Herr, ältere Frau wird vermisst und da kann man sich das dann vorstellen, worum es da geht. Was denken Sie, wenn Sie diese Meldung hören?
Ja, das geht mir jedes Mal sehr nahe, weil für die Angehörigen ist das eine fürchterliche Situation. Es kommen dann Schuldgefühle auf, nicht genug aufgepasst zu haben und so weiter. Und für die Betreffenden selber ist das natürlich auch mit größten Ängsten verbunden. Und von daher ist das ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir noch mehr Möglichkeiten finden, um da einzugreifen, eben auch nachbarschaftlich, dass überhaupt wir alle aufmerksamer werden und gucken, lieber mal zu viel fragen, was los ist oder nachforschen, was da abgeht, als zu wenig. Und das ist, glaube ich, für uns alle in Zukunft ganz, ganz wichtig.
Warum laufen demente Menschen weg?
Also ich habe immer den Eindruck, sie sind auf der Suche nach der Vergangenheit. Sie wollen immer, das kommt so oft vor, sie wollen nach Hause. Und wo sind sie zu Hause? In ihrer irgendwie Erinnerung, die noch da ist von früher, das ist ganz stark. Und da sind sie auf der Suche, weil das heutige Zuhause ist so fremd geworden und sie können sich da gar nicht wohlfühlen und sind dann ständig auf der Suche nach dem Zuhause.
Das kann auch Menschen betreffen, die als Kinder zum Beispiel woanders gelebt haben.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade jetzt haben wir viele, die noch auch die Flucht miterleben. erlebt haben und die ganzen Geschichten im Krieg und in der Nachkriegszeit. Und das sind Dinge, die sind ja nicht vergessen. Das ist das, was am längsten erhalten bleibt, und die neueren Sachen sind überhaupt nicht mehr so präsent. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz besonders schlimmes Thema.
Wie geht es den Angehörigen? Was bedeutet das für Menschen, die mit jemand zusammenleben, der dement ist und solche Erscheinungen zeigt?
Also ich habe das aus eigener Erfahrung so mitgemacht. Ich habe also als junge Frau mit zwei kleinen Kindern meinen unverheirateten Onkel, der also durch die Kriegseinwirkungen total auch psychisch gestört war, dann aufgenommen, als diese Zustände immer schlimmer wurden. Und von Alzheimer hat früher nie jemand gesprochen. Die waren einfach tüdelig und fertig. Und ich hatte das einfach so drauf, dass ich ihn nicht ins Heim geben wollte. Ich hätte mir Schuldgefühle gemacht, weil er in meiner Kindheit mir immer zur Seite gestanden hat. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie was zurückgeben. Und dann hat man eben sehr viel Angst, fühlt sich total verantwortlich, mehr noch als für die eigenen Kinder, denn die entwickeln sich vorwärts und die alten Menschen doch eher rückwärts. Und das ist etwas, was wirklich auf der Seele lastet.
Und im Übrigen ist es ja eigentlich auch ein Vollzeitjob.
Ja, das kann man wohl sagen, also rund um die Uhr. Und es gibt so ein schönes Buch, der 36-Stunden-Tag, das war meine Bibel in der Zeit. Also da konnte ich immer was mit anfangen, weil es geht wirklich rund um die Uhr und keine Ruhe auch für mich selber. Und oft bin ich dann eben auch mal gereizt gewesen, weil ich selber am Ende war. Ich war teilweise noch berufstätig, die Kinder klein, die Schule, alle Anforderungen. Und von daher ist das schon eine Belastung, aber gleichzeitig auch sehr schön.
Frau Becker, die Zahl der Alzheimer-Erkrankten oder Demenzerkrankten in Deutschland liegt bei ungefähr 1,5 Millionen zurzeit. Man rechnet, Experten rechnen mit 2 Millionen bis 2030. Und es ist nach wie vor aber so, dass die meisten dieser Menschen zu Hause gepflegt werden. Also das ist eine Situation, die Frau Erfling gerade beschrieben hat, die viele Menschen erleben.
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist eine enorme Belastung, die eben auf den Familien lastet. Das ist also, betroffen ist bei dieser Krankheit eben nicht nur der Erkrankte selbst oder die Erkrankte selbst, sondern die Angehörigen sind mit betroffen. Und es sind eigentlich, also für Oldenburg heißt das jetzt 2200 Demenzerkrankte, aber es heißt auch 2200 betroffene Familien eigentlich. Die Anzahl der Betroffenen ist sehr viel höher.
Einige Angehörige werden auch bei der Diskussion morgen dabei sein, auch der Ehemann dieser Frau, die nach 5 Monaten tot gefunden wurde. Also etwas, was sehr hoch anzurechnen ist. Und ich glaube, es ist ihm auch ein Anliegen.
Ja, es ist ihm ein besonderes Anliegen, eben auf die Situation der pflegenden Angehörigen hinzuweisen, auch wachzurütteln. Es ist ihm ein besonderes Anliegen, dass die Polizei richtig gerüstet ist für solche Fälle. Also er ist halt auch der Meinung, dass bestimmte hochspezialisierte Suchhunde, die es in Niedersachsen nicht gibt, aber sehr wohl in Nordrhein-Westfalen, aber die eben deshalb sehr spät erst zum Einsatz kamen, weil die erst angefordert werden mussten. Und er ist halt der Meinung, dass die niedersächsische Polizei genauso ausgerüstet werden muss, dass solche Einsätze eben auch frühzeitig möglich sind, sodass das Leben gerettet werden kann und nicht erst dann, wenn schon nichts mehr zu retten ist.
Ebenfalls dabei sein wird Ihr Amtskollege sozusagen aus Bremen, der Vorsitzende der Bremer Alzheimer Gesellschaft, Axel Kelm. Das heißt, es wird auch ein bisschen darum gehen zu gucken, wie sieht es in Oldenburg aus und wie machen die das in Bremen?
Ja, man ist in Bremen, das muss man so sagen, sehr viel weiter in der Demenzversorgung. Es gibt eine ganz andere Infrastruktur. Als Beispiel möchte ich nur nennen, Tagespflegeeinrichtungen sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei der häuslichen Betreuung, weil wenn man zum Beispiel berufstätig ist, kann man ja nicht zu Hause pflegen und gleichzeitig arbeiten. Man kann Demenzkranke wirklich keine Viertelstunde ab einem bestimmten Stadium allein lassen. Und da ist Tagespflege etwas sehr Wichtiges. In Bremen gibt es 15 gut laufende Tagespflegeeinrichtungen. Es gibt eine zentrale Beratungsstelle, eine demenzspezifische Beratungsstelle, wo die Angehörigen in einem sehr frühen Stadium einfach auch erfahren, welche Hilfen gibt es denn überhaupt.
Johanna Erfling und Brunhilde Becker von der Oldenburger Alzheimer Gesellschaft sind zu Gast in der Gesprächszeit im Nordwestradio. Alzheimer und Demenz, Frau Becker, wir haben die Begriffe jetzt ein bisschen durcheinander geschmissen. Da gibt es ja einen Unterschied, das können wir vielleicht am Anfang mal ganz kurz erklären.
Also es gibt Demenzerkrankungen verschiedener Art. Die Alzheimer-Demenz ist eben eine Unterform, eine der häufigsten Formen, die man halt nur durch eine differenzierte Diagnose feststellen kann.
Aber feststellen können wir, dass irgendwann der Patient in ein Stadium kommt, wo er nicht mehr selbstbestimmt sein Leben führen kann?
Ja, es ist so, dass wenn gewohnte Alltagstätigkeiten nicht mehr geleistet werden können, also zum Beispiel kann es passieren, dass man plötzlich den Weg zum Bäcker nicht mehr findet. Oder dass man im Laden steht und überhaupt nicht mehr weiß, was man einkaufen soll. Oder man hat verdorbene Lebensmittel im Kühlschrank. Man lässt die Herdplatte an, so diese berühmte Situation mit der Herdplatte. Oder eben auch, was sehr häufig ist, ist, dass beim Autofahren Probleme auftreten, was natürlich auch sowohl selbst- als auch fremdgefährdend ist. Und von daher ist es schon sehr wichtig, auch frühzeitig einen Arzt aufzusuchen und zu schauen. Und
ja, es beginnt schleichend, es beginnt mit so kleinen Dingen, die passieren, und die Menschen merken das zunächst noch selbst. Dann wäre die logische Konsequenz bei dem Wissen, was heutzutage vorhanden ist über Alzheimer und Demenz, zu sagen, oh Moment, da gehe ich doch mal das checken lassen. Ich stelle mir aber vor, dass viele Menschen erstmal mit Unwilligkeit, Unwirschheit vielleicht auch reagieren, über sich selber böse sind, das beobachte ich auch, und diesen Schritt nicht gehen und es nicht wahrhaben wollen.
Das ist richtig, die Angst vor dieser Krankheit ist so groß, dass viele Menschen einfach gar nicht genau hinschauen. Auch für die Angehörigen ist das oft so, dass man sieht, da spitzen sich vielleicht Verhaltensweisen zu, die man irgendwie schon immer mal gesehen hat. Aber es bekommt halt eine krankhafte Form und man setzt sich auseinander, streitet sich und begreift gar nicht, dass da jemand ist, der das nicht kann. Also es geht nicht darum, dass er es nicht will, sondern dass er es definitiv nicht kann. Und die Angehörigen begreifen das oft sehr spät. Die Betroffenen neigen dazu, auch zu bluffen. Also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft und es ist in dieser Gesellschaft ganz besonders schwer zuzugeben, ich schaffe etwas nicht. Damit ist verbunden, dass man eben auch Prestigeverlust erleidet, dass man nicht mehr anerkannt wird und so weiter. Und es ist sehr schwer, dazu zu stehen und zu sagen, ich habe das.
Und genauso schwer für die Angehörigen eben zu sagen, mein Vater, meine Mutter hat das. Und nicht zu sagen, wieso weiß sie das denn jetzt nicht mehr, was ich gerade noch gesagt habe, und böse zu werden.
Es ist ganz schwer für die Angehörigen, überhaupt in diese neue Rolle zu finden. Man muss dem Erkrankten gegenüber eine pädagogische Rolle mehr einnehmen. Also das ist sehr, sehr schwer. Also wenn der Vater, der halt sein Lebtag lang wirklich eine Autoritätsperson im Haus war, unheimlich viel geschafft und geleistet hat. Und plötzlich steht man da und muss überlegen, wie nimmt man dem den Autoschlüssel weg oder solche Dinge. Das ist etwas, was zum Beispiel auch in einer Partnerschaft noch viel schwerer ist, dieser Rollenwechsel, als in dem Verhältnis von Kindern zu Eltern.
Johanna Erfeling hat die Alzheimer-Gesellschaft Oldenburg mitgegründet. Damals hat das angefangen als Selbsthilfegruppe, und zwar nicht nur als Selbsthilfegruppe von Angehörigen, sondern auch von Betroffenen. Also das war vor 12 Jahren, und da hat es damals ja schon Menschen gegeben, die selber gesagt haben, Moment, da ist was, wir haben was und wir müssen jetzt uns zusammentun. Das finde ich ganz interessant.
Ja, das ist so, dass die Freundin meiner Schwiegermutter, die wirklich sehr intelligent war und viel in ihrem Leben auch geschafft hat, an sich selber feststellte, dass vieles nicht mehr rund lief, und machte sich dann Sorgen, und irgendwann blieb sie dann auch weg. Uns kam das Ganze ein bisschen unheimlich vor. Wir sind dann dorthin gegangen und haben sie dann in einem Zustand vorgefunden, wo wir merkten, also sie kann unmöglich auf sich alleine gestellt bleiben, lebte aber alleine in dem Haus, und von da ab haben wir dann so ein bisschen da den Aufpasser in Anführungsstrichen gemacht. Und zwischen ihr und mir hat sich so, also wir waren praktisch eine Einheit, also immer da, wo sie Schwächen zeigte, bin ich dann eingesprungen, und somit konnte sie noch lange auch mitmischen, also unters Volk gehen und ihr Wissen weitergeben, und fühlte sich nicht so verloren. So hat sich das immer weiterentwickelt, und sie wollte gerne Menschen treffen, denen das auch so geht, weil sie wollte nicht alleine dastehen mit dem Problem. Und dann haben wir einfach uns mit der Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen mal zusammengesetzt und haben dann so eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Und da kamen dann auch einige Leute, also Betroffene und Angehörige. Und das war einfach so ganz interessant zu erleben, wie Angehörige damit umgehen und Betroffene auch selbst, wie sie das selber erleben, wie einschneidend und wie schön schlimm das ist, festzustellen, dass der Verstand nicht mehr so funktioniert.
Die Situation von Alzheimer- und Demenzerkrankten und ihre Angehörigen ist unser Thema heute. Wir haben vorhin über den Zeitpunkt gesprochen, der irgendwann kommt, wo man sagen muss, zu Hause geht es nicht mehr, weder alleine noch mit Betreuung durch Angehörige. So, und dann ins Heim, Brunhilde Becker, Vorsitzende der Oldenburger Alzheimer Gesellschaft. Das sagt sich so leicht. Wie schwer ist aber so eine Entscheidung? Sie haben es selber ja erlebt mit Ihrer Mutter.
Also bei meiner Mutter war es so, dass eben wir praktisch als Hilfesuchende auch keine große Wahl hatten. Das war auf dem Land. Es gab gar nicht so viele Einrichtungen, wo man hätte wählen können. Man musste nicht lange überlegen. So. Bei meiner Schwiegermutter war es anders. Die Schwiegermutter lebte in Oldenburg. Wir hatten schon die Auswahl zwischen 23 Heimen, aber wir hatten keine Ahnung und hatten auch keine Möglichkeit, uns wirklich schlau zu machen, weil es eben keine übergreifende Beratungsstelle gibt, wo man erfahren kann, so welches Heim ist jetzt gut geeignet für Demenzerkrankte, welches ist empfehlenswert. Und wir sind eigentlich dann nach Kriterien gegangen, die gar nicht so von Bedeutung waren. Wir haben das schöne Zimmer gesucht und auch danach geguckt, was ist für uns angenehm, wie kommen wir schnell zum Heim. Ich denke, die erste Zeit war das alles auch richtig. Wir haben halt als dritten Faktor auch gehabt die Atmosphäre, die Leute, die dort waren. Und das ist sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn zu der Zeit war das Heim sehr gut geleitet. Und wir haben wirklich 4 Jahre lang nicht gemerkt, dass wir in einem Heim sind, was für Demenzkranke eigentlich nicht geeignet ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also erstmal natürlich die Frage, sind Heime eigentlich genügend auf diese Problematik eingestellt? Sind sie eingerichtet, ausgestattet, auch personell für diese spezielle Form von Pflegebedürftigkeit und Krankheit? Und dann die Frage, die Sie praktisch gerade mitgestellt haben, wie müsste so ein Heim denn aussehen?
Also da muss man sagen, man muss leider sagen, dass die Heime zu wenig darauf eingestellt sind. Es ist so, wenn man für Demenzkranke eine geeignete Umgebung schaffen will. Und es ist so, dass die Umgebung praktisch wie eine Krücke funktionieren muss für diese Defizite, die da sind. Dann braucht man erstmal eine kleine, überschaubare Einheit, in der sich der Kranke aufhält, in der er lebt. Also möglichst viel Normalität, kein Hotelambiente oder irgendwie Krankenhausambiente. Da werden sich Demenzkranke immer besonders fremd fühlen. Das Fremdfühlen gehört zum Krankheitsbild, aber dann natürlich wird das verstärkt. Wenn die Demenz bis zu einem bestimmten Grad vorgeschritten ist, dann sollte man möglichst Gruppen bis maximal 12 Bewohner haben. Solche Heime gibt es nur ganz, ganz wenig. Die sind vielleicht gerade erst so im Entstehen. Es sind dann gerontopsychiatrische Heime, die so kleine, überschaubare Gruppen haben, wo die Küche integriert ist, sodass die Kranken auch noch ein paar Alltagstätigkeiten mitmachen können, Kartoffeln schälen oder Wäsche falten oder all diese Dinge. Möglichst viel Normalität, das ist sehr wichtig.
Das sind, glaube ich, Dinge, die schon durchaus erkannt werden, wo viele Heime sich jetzt auch darauf einrichten mit diesen kleineren Wohngruppen. Trotzdem, Stichwort Beschäftigungsangebote. Also was ich dann sehe, und ich komme relativ viel in Heim rum, ist dann Basteln und Singen und auch mal ruhig einen Ausflug für den, der es mitmachen kann. Gibt es die passenden Angebote für Bewohner mit Demenz?
Also das Singen ist schon auch so der Königsweg zu den Demenzkranken. Singen, alles musische, Tanzen, das spricht Demenzkranke schon auch sehr an. Aber zum Beispiel Gedächtnistraining ist Stress für Demenzkranke, weil sie dauernd nur ihr Defizit erfahren, weil sie dauernd nur erleben, dass sie etwas nicht können, dass andere es besser können. Und das macht depressiv auf die Dauer. Die Angebote, dass man einbezogen wird, zum Beispiel Gartenarbeit wäre etwas, was Demenzkranke sehr gut machen könnten. Aber es gibt viel zu wenig Heime, die wirklich auch solche Gärten haben, wo Demenzkranke einen freien Zugang haben, wo sie vielleicht ein Hochbeet haben und ein bisschen zupfen können oder mal schnuppern können.
Sie haben, ich muss kurz unterbrechen, auch mit Ihrer Mutter entsprechende, allerdings zu Hause entsprechende Erfahrungen gemacht, was den Garten angeht.
Ja. Meine Mutter war auch sehr unruhig in ihrer Demenz, sehr viel Unruhe und Bewegungsdrang gehabt. Und sie hat eigentlich einen kleinen Garten gehabt, aber ein großes Blumenbeet und da führte ein Weg immer rund um das Beet und es war auch ein Hochbeet dabei und sie hat auf diesem Weg wohl unzählige Kilometer zurückgelegt und war dabei gut zufrieden, kam dann immer am Kirschenbaum vorbei und immer wenn sie an den Blumen vorbeiging, hat sie die Blumen bewundert und das hat ihr, also es hat diesen Bewegungsdrang, konnte sie halt ausleben und in der freien Natur, was auch eine beruhigende Wirkung hat.
Wie ist es mit dem Bewegungsdrang und auch dem Drang zum Weglaufen? Und Sie haben gesagt, in Zimmern, die aussehen wie im Krankenhaus, da fühlen sich Demenzkranke noch mal weniger wohl. Da stelle ich mir vor, wird der Weglaufdrang dann noch mal größer? Wie wird in Heimen damit umgegangen?
Unterschiedlich. Also es gibt zum einen Heime, die einfach zu wenig Platz auch haben für diesen Bewegungsdrang. Die haben vielleicht sogar ein gutes Konzept, aber eben zu wenig Raum zum Laufen, vor allen Dingen im Winter, wenn man nicht raus kann. Es gibt sicherlich auch Heime, die da mit dem Schuh im Chip auch dafür sorgen, dass Demenzkranke mehr gesichert werden. Also da gibt es dann eine Alarmmeldung, wenn sie einen gesicherten Bereich verlassen, so dass dann das Personal aufmerksam wird und hinterherlaufen kann. Aber es ist schon auch eine Einschränkung, muss man klar so sehen, ne? Dass es eben dieser Bereich dann auch nicht verlassen werden kann.
Wie ist es mit Psychopharmaka? Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, es war in der Zeit Anfang Februar, eine Geschichte unter dem Titel Ruhe auf Rezept. Und da geht es darum, dass in Pflegeheimen zu viel Psychopharmaka und auch Neuroleptika verabreicht werden, eben auch an Bewohner mit Demenz. Können Sie das bestätigen?
Absolut, ja, es ist richtig. Vor allen Dingen eben auch bei den Erkrankten, die halt viel laufen. Also unsere Mutter ist ja auch in beiden Heimen viel gelaufen. In dem ersten Heim konnte sie eben auch in verkehrsreiche Umgebung kommen, ist dann 8-mal von der Polizei aufgegriffen worden. Also sie hatte auch ihre eigene Polizeiakte. Eine andere Mitbewohnerin war mindestens genauso oder noch mobiler als sie. Die ist 11-mal aufgegriffen worden und die war zum Beispiel, das haben wir dann einfach nur beobachtet, die war grün und blau gefallen, weil sie einfach mit Medikamenten einfach ruhig gestellt wurde. Das Personal ist nicht in der Lage, da ständig hinterherzulaufen. Es ist einfach so, dass die Konzepte nicht stimmen und dass man natürlich auch in so einer Umgebung dafür sorgen muss, dass die Leute nicht vors Auto laufen, ist auch klar. Und das ist einfach der Ausdruck von Hilflosigkeit, dann mit den Medikamenten halt dafür zu sorgen, dass jemand nicht mehr wegläuft.
Die Versorgung von Demenz- und Alzheimer-Erkrankten in Heimen haben wir gerade angesprochen in der Gesprächszeit heute im Nordwestradio. Sie haben, Frau Becker, Vorsitzende der Oldenburger Alzheimer-Gesellschaft, noch etwas erzählt jetzt in der Gesprächspause, was ich ganz erstaunlich finde. Wir haben ja über Ihre Mutter gesprochen, die früher im Garten im Kreis gelaufen ist und damit, soweit man das feststellen kann, doch recht zufrieden und glücklich schien. Es gibt aber offensichtlich Heime, wo Menschen nicht nur, dass sie ja kaum nach draußen können und kommen, sondern noch nicht mal ein Fenster haben im Aufenthaltsraum.
Ja, es ist so, dass man tatsächlich sich die Aufenthaltsräume sehr genau angucken sollte. Als Besucher hat man einen anderen Blick und mir ist tatsächlich erst nach langer Zeit aufgefallen, dass der Aufenthaltsraum, in dem meine Schwiegermutter dann im Heim war, kein Außenfenster hat. Da gab es nur Oberlichter und große Glasfronten zum Flur hin. Und so dem flüchtigen Besucher fällt das nicht so auf, weil das alles ganz schick aussieht. Aber es mussten da praktisch den ganzen Tag die Neonlampen an sein. Und die Leute, die dort drin sitzen und eben auch oft nicht rauskommen, hatten nicht die Möglichkeit zu sehen, welches Wetter überhaupt draußen ist.
Das Wetter, das draußen ist, das wäre ja so ein Punkt, wo man Menschen, die vielleicht auch schon weit weg sind in ihrer Demenz, aber nochmal irgendwie erreichen könnte. Also so sinnliche Geschichten wie Wetter, wie Gerüche, wie Musik haben wir schon angesprochen. Frau Erfeling, was haben Sie für Erfahrungen damit gemacht? Sie haben Ihren Onkel lange gepflegt und auch eine Freundin der Schwiegermutter lange betreut.
Zu dem Wetter fällt mir ein, also dass die Freundin meiner Schwiegermutter liebend gerne morgens barfuß durch den Schnee rannte, einmal um die Magnolie herum und dann wieder reinkam und total glücklich war. Und diese Momente, die sind so wertvoll.
Wie oft passiert so eine Situation, wenn jemand in einem Heim untergebracht ist, dass er morgens barfuß über den Rasen laufen kann?
Ja, ich glaube wohl gar nicht, leider. Und ich denke, da gibt es noch viel zu verbessern und da kann man noch sehr viel tun. Und die Bereitschaft muss einfach immer mehr geweckt werden, dass da mehr passiert.
Alternative zur Heimunterbringung ist ja die Wohngemeinschaft, die Demenzwohngemeinschaft ist ja ein bisschen im Kommen. Frau Becker, Ihre Schwiegermutter ist jetzt in einer solchen WG. Beschreiben Sie uns mal, wie es da zugeht.
Ja, das geht eigentlich zu wie in einer ganz normalen Familie, vielleicht einer Großfamilie, also nicht eine Kleinfamilie, sondern eine Großfamilie. Es lebt. Das ist eine Gruppe von 8 Bewohnerinnen, die in dem Fall jetzt alle schwerst pflegebedürftig sind, bis auf einen Bewohner. Trotzdem läuft da ganz viel untereinander, also an Kommunikation, sowohl an Reibereien als auch an Positiven, dass man sich gegenseitig stützt und stärkt. Und ich finde, das ist ganz, ganz schön. Also es ist ja auch so, dass der Betreuungsschlüssel in der Wohngemeinschaft ein ganz anderer ist. Man hat für die 8 Bewohner morgens 2 Kräfte und in der Nachmittagsschicht auch 2 Kräfte und nachts eine. Das heißt, der Betreuungsschlüssel ist ein ganz anderer als im Heim. Bei dem einen Heim waren 2 bis 3 Kräfte für 38 Bewohnerinnen zuständig. Und in der Wohngemeinschaft ist halt einfach immer jemand da.
Da stellt sich aber doch gleich die Frage, wer bezahlt das?
Es ist so, dass in der Pflegestufe 3 gar nicht die großen Preisunterschiede sind. In den vorherigen Stufen, also Pflegestufe 1 und 2, ist natürlich der Beitrag der Pflegekasse geringer. Und vor allen Dingen auch in der ambulanten Situation, die Wohngemeinschaften gelten ja als ambulante Einrichtung, da ist der Pflegesatz noch mal niedriger als auch in den Heimen überhaupt. Bezahlbar ist, also ich denke, wenn man in den Heimen eine demenzgerechte Versorgung machen würde mit dem entsprechenden Personalschlüssel, den die einfach diese Leute einfach brauchen, dann wäre man auch bei anderen Kosten und das wäre wahrscheinlich auch vergleichbar, denn man hat natürlich in so einer Wohngemeinschaft wenig dieser anderen Kosten, Investitionskosten zum Beispiel, das ist in den Heimen ein großer Anteil. Und hier geht wirklich alles Geld direkt in die Pflege und das bedeutet aber eben auch Arbeitsplätze. Und ich denke, man muss auch ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken, dass diese Wohngemeinschaften sehr viele Arbeitsplätze auch schaffen und gleichzeitig eben eine sehr, sehr viel bessere Versorgung.
Ich wollte noch mal kurz zu den Dingen, die da passieren. Also das, was ich sehe und mitbekomme von diesen Wohngemeinschaften ist, dass da ja jeder noch so eingebunden wird, wie er kann. Zum Beispiel das klassische Kartoffelschälen oder solche Dinge, dass einfach die Menschen noch das tun können, was sie selber noch können. Macht sich da bemerkbar, dass das in der Tat auch viel bringt, dass einfach diese Aktivitäten auch noch länger erhalten bleiben? Oder vielleicht auch, dass diese Tendenzen zum Weglaufen weniger werden, weil die Menschen sich vielleicht wohler fühlen?
Das ist schwer zu sagen, weil man nicht weiß, was wäre, wenn. Ne? Also ich denke mal, so gestern war ich gerade da, da hat der eine Bewohner halt Papier klein gerissen für die blaue Tonne und hatte das Gefühl, er hat richtig ordentlich was gemacht. Die übrigen Bewohner sind eben tatsächlich so schwer pflegebedürftig, dass da nicht mehr so viel von dem Konzept übrig geblieben ist, eingebunden zu sein. Aber zumindest erleben sie mit, wie gekocht wird und sie riechen, was gekocht wird. Sie sind einfach so, wie die älteren Leute früher zu Hause gelebt haben. Sie sehen einfach, da wird ganz normal gelebt und sie verfolgen das. Also unsere Mutter guckt einfach gerne und nimmt auch sehr Anteil daran. Und das ist ganz oft, dass sie sagt, guck mal der da, ne? Oder so dieses Kommunikative wird eben auch sehr lange erhalten, weil man miteinander redet.
Also ein Stück weit noch normales Leben. Frau Erfling, Sie haben die Oldenburger Alzheimer Gesellschaft mitbegründet vor 12 Jahren. Was stellen Sie fest an Veränderungen in diesen Jahren im Umgang mit dieser Krankheit und mit den Betroffenen?
Ja, ich finde, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Erstens ist es bekannter geworden, es wird viel mehr informiert und es wird auch offener damit umgegangen. Um gerade nochmal auf die Wohngemeinschaft zurückzukommen, ja, ich habe da auch erlebt, dass die Leute selber sich dort auch noch als Gastgeber fühlen, für die Leute, die nämlich da Besucher sind. Und das fand ich einfach ganz positiv und das gibt natürlich auch Mut und Kraft.
Mehr Geld für die Betreuung Demenzkranker, das war ein Ergebnis der letzten Pflegereform im vergangenen Jahr. Bis 100 Euro monatlich, in Extremfällen bis zu 200 Euro monatlich, kann man bekommen. Bislang waren das 460 Euro pro Jahr. Brunhilde Becker ist Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Oldenburg. Merkt man das eigentlich oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Also das ist jetzt schon eine Summe, die man halt sinnvoll einsetzen kann. Und in dem Maße, in dem sich ein Angebot vor Ort entwickelt, kann das wirklich richtig Entlastung bringen für die häusliche Situation. Das Kunststück ist nur zu diesen Angeboten zu finden, wenn man halt wissen will, welcher Pflegedienst von den 30 Pflegediensten, die es in Oldenburg gibt, interessante Angebote hat, dann muss man sich wirklich ans Telefon setzen und alle 30 durchtelefonieren und erfährt dann, dass es Preisunterschiede gibt zwischen 7 und 30 Euro die Stunde. Und es gibt große Unterschiede auch in der Qualität, ob die Pflegekräfte für diese Aufgabe gerade in den Umgang mit Demenz geschult sind oder nicht.
Dafür sollten wir doch eigentlich die tollen Pflegestützpunkte bekommen, wo man dann umfassende Informationen nicht nur über Demenz und Alzheimer aus einer Hand bekommen kann.
Ja, ich hoffe sehr, dass sich da etwas tut. Es ist wichtig, dass solche Beratungsstelle unabhängig ist. Im Moment sind es eigentlich die Pflegekassen und die Kommunen, also die Kostenträger, die sich zusammensetzen und sich Konstrukte überlegen. Natürlich haben die Kostenträger auch eigene Interessen, nämlich Kosten zu sparen. Während die anderen Beratungsstellen, die massiv auf den Markt drängen, sind die Dienstleister, die die Beratung auch als Akquise, als Kundenwerbung für sich nutzen möchten. Auch. Was eigentlich gefragt ist und was für die Angehörigen wichtig wäre, wäre unabhängige Beratung zu finden bei einer Stelle, die einen Überblick über das gesamte Spektrum am Ort hat.
In Zukunft soll sich nochmal was ändern am Pflegestufensystem. 5 statt 3 sind geplant und das System soll nicht so stark auf körperliche Fähigkeiten bezogen werden, so wie es jetzt ja ist, sondern auch auf kognitive und soziale. Würden Sie sich davon was versprechen?
Ich hoffe es. Also man weiß es eigentlich schon immer, dass diese Defizite der Demenzerkrankten bei dieser ganzen Pflegeeinstufung eigentlich ja gar nicht zum Tragen kommen. Also das sind alles körperliche Defizite, die da bewertet werden. Und die Demenzkranken, die aber vielleicht überhaupt nicht mehr ihr eigenes Essen finden oder sich nicht mehr selbst ernähren können, nicht mehr selbst ans Trinken denken, das wird nicht berücksichtigt.
Frau Erfelink, Mitbegründerin der Alzheimer Gesellschaft Oldenburg. Ich habe eine provokante These diesmal gefunden in der Welt vom Juli 08 unter dem Titel Die Zuwendungsfalle. Und da steht sinngemäß geschrieben, die umfassende soziale Integration, die ja im Übrigen auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft fordert, ist gar nicht zu leisten. Ich zitiere, in einer Situation, in der alle möglichen Vorzeigeprojekte im Umlauf sind, während auf den Stationen und in der häuslichen Pflege oft das Chaos herrscht, gilt der Satz, dass weniger mehr ist. Also das geht wieder so ein bisschen zurück auf dieses satt und sauber. Aber was dahinter steht, ist ja die Idee, dass all das, was wir gerne hätten an Versorgung für Demenzkranke, was wünschenswert wäre und was wir teilweise hier auch angesprochen haben, dass das am Ende gar nicht zu leisten ist.
Ja, weniger ist mehr. Also da fällt mir so gar nichts ein. Weil ich denke, es wird wirklich sehr viel Aufwand getrieben. Man könnte mit ganz einfachen Dingen mehr erreichen. Und ich habe immer das Gefühl, man wird diesen Menschen nicht gerecht. Da müsste eigentlich ganz was anderes passieren. Viel natürlicher und viel selbstverständlicher müsste das alles getragen werden, auch von der Gesellschaft sowieso. Und das ist mir auch ein Anliegen, nochmal auf unsere Selbsthilfegruppe für die pflegenden Angehörigen hinzuweisen, die auch die Möglichkeit haben müssen, sich Mut und Rat zu holen und auch mal die negativen Gefühle, die ja auch dabei sind, auszusprechen, um dann mit neuem Mut gestärkt wieder nach Hause zu gehen und dort weiterzumachen. Das sind so Sachen, die mir auf der Seele liegen. Und das sind ja keine Kosten, die da entstehen und trotzdem bringt das ganz viel zurück.
Also wenn ich ihr weniger ist mehr jetzt richtig verstehe, dann heißt das, manchmal braucht es gar nicht diese irren Kosten, sondern man kann mit kleinen Mitteln mehr erreichen. Was der Autor dieses Artikels, glaube ich, meinte, war, wir müssen uns vielleicht einfach von dem Traum verabschieden, dass wir alles für alle erreichen können und sagen, wir müssen hier zum Beispiel für Sicherheit sorgen und für Sauberkeit und all diese Dinge. Und wir können jetzt nicht, so schön wie es auch klingt, diese tolle, wünschenswerte Versorgung für alle gewährleisten, Frau Becker.
Also ich denke, das ist vor allen Dingen auch eine gesellschaftliche. Also es kann nicht nur sein, dass irgendwelche professionellen Gruppen damit befasst sind, irgendwelche professionelle Pflege zu machen, sondern es muss im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements, das, was Johanna gerade auch schon angesprochen hat, ist sehr wichtig, einfach Nachbarschaftshilfen auf die Beine zu stellen, dass man sich umeinander kümmert, dass das soziale Umfeld funktioniert, ist für Demenzkranke ungeheuer wichtig. Die sind wirklich abhängig vom sozialen Umfeld und das kann nicht alles professionell geleistet werden. Und ich denke eben, dass das eben auch etwas ist, was die Gesellschaft von den Demenzkranken lernen kann. Wenn ich in der Wohngemeinschaft bin, dann weiß ich, was im Leben überhaupt, also ich besinne mich darauf, was im Leben eigentlich wirklich wichtig ist. Das sind nämlich dieses sich gegenseitig stützen, helfen und das müssen alle, das muss die Gesellschaft. Es geht nicht, dass die Angehörigen sich aus der Pflege zurückziehen und das irgendwelchen Profis überlassen. Das geht einfach nicht.
Verirren ist menschlich, ist Titel des Diskussionsnachmittags morgen im Oldenburger Kulturzentrum PFL in der Peterstraße. Eine Podiumsdiskussion mit Angehörigen und Experten von Alzheimer- und Demenzerkrankten aus Oldenburg und Bremen. Das Ganze ab 16 Uhr. Und das war die Gesprächszeit heute mit der Vorsitzenden der Alzheimer-Gesellschaft Oldenburg, Brunhilde Becker, und der Mitbegründerin der Alzheimer-Gesellschaft Oldenburg, Johanna Erfeling. Weiter geht's im Nordwestradio mit der Musikzeit, und tschüss sagt Christine Hohnfeld.